willkommen auf unserem Flughafen. Wo kommen Sie denn her und wo wollen Sie denn hin?
Das geht Sie gar nichts an.
Ach, ist egal. Wir wissen doch sowieso schon alles. Ab sofort.
So. Ja, die EU hat beschlossen.
Guten Morgen, 7:01 Uhr, hier ist der Daniel.
Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
Du hast ja die Nachricht vorliegen. Ich habe es nur von dir jetzt schon gehört und schüttle mit dem Kopf, denn die totale Überwachung nimmt langsam Form an unter dem Mäntelchen der europäischen Freiheit.
Naja, bei Apollo News war es zu lesen, die EU einigt sich auf flächendeckende Überwachung aller Reisebewegungen an Flughäfen. Ja, damit bauen sie ihr Überwachungskonzept weiter aus. Und was soll ich sagen? Die wissen dann vorher schon, bevor du überhaupt irgendeinen Schritt machst. Oder hingeht, also jetzt aufs WC oder in den Duty Free oder.
Ist wahrscheinlich notwendig, um erfassen zu können, wer wie viel fliegt. Ich hoffe aber, dass Frau von der Leyen da nicht mit eingeplant wird in diese Überwachung, weil sie fliegt privat mehr als alle anderen EU-Kommissare zusammen, aber weil sie ja das für Toleranz, Demokratie und du weißt schon macht, ist das ja in Ordnung.
Nur naja, und wenn du dir dann noch die Sanktionen anschaust, jetzt nur mal so, du möchtest vielleicht mal nach Russland fliegen, ein Direktflug von Berlin wären, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden.
Das geht gar nicht.
Ne? Das geht nicht, wegen der, du weißt schon, ne, wir müssen Putin richtig eins reinwürgen, aber dafür fliegt man erstmal um den halben Globus, um dann dort anzukommen. Also das macht auch richtig Sinn, ne? CO2-Abdruck, Klima und so, du weißt schon.
Ich habe ein Bild gesehen aus Russland von den Tanksäulen. Weißt du, was der Sprit kostet in Russland?
Ja, also, um die 60 Cent habe ich mir flüstern lassen.
Ja, das ist echt eine Strafe für die Russen selbst und wir.
Ja, unbedingt eine Strafe für die Russen selbst. So, willst du uns mal das Datum verraten, Daniel?
Es ist der 5. März 2024. Die Mega-Nachricht ist ja ein Doppelwumms im Gesundheitswesen, denn der Karl Lauterbach, die Koryphäe der Medizin.
Ja.
Woher habe ich das? Ich habe es von Markus Lanz, wiederum eine Koryphäe des Fernsehjournalismus in Deutschland, der gesagt hat, ich schaue in ihre Augen, sinngemäß. Er meinte Karl Lauterbach und ich erkenne geballte Kompetenz.
Schau mir in die Augen, Kleiner.
Dann, in welches? Und dann saß er ja beim Lauterbach fast auf dem Schoß bei der Münchner Sicherheitskonferenz, ja, mit diesem journalistisch gebotenen Abstand, wie wir wissen. Aber worum geht es denn ganz genau? Erstens, Lauterbach rüstet für den Krieg im Gesundheitswesen, also nicht Krieg im Gesundheitswesen, sondern er rüstet das Gesundheitswesen für einen möglichen Kriegsfall. Wahrscheinlich werden ganz viele Impfungen bestellt, weil das sind ja, glaube ich, die Hauptprobleme in solchen Situationen. Wurde ja vorher ohne Kriegsfall auch reichlich bestellt, mehr als gebraucht wurde. Zurückgeben ist ja nicht, Gott sei Dank. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, Martin Sichert ist bei der AfD unterwegs und ich habe mir mal sein Video angeschaut, hat mal geguckt, wer bei der Impfkommission von dem Lauterbach da alles eingesetzt worden ist. Die sogenannte STIKO besteht ja wohl aus 19 Mitgliedern. Gerade sind es wohl irgendwie 17, ganz egal.
Schöne Zahl grundsätzlich.
14 Plätze sind wohl neu besetzt und da ja die STIKO eine Empfehlung geben soll zum Thema Impfen, könnte man sich ja jetzt als polytechnisch vorgebildeter Ossi vorstellen, dass das Menschen sind, die das möglichst neutral betrachten, damit sie alles abwägen können für
da und wieder. Da muss ich doch mal ein bisschen hüsteln, oder?
Ich habe gar nicht alles gesehen und ich will jetzt auch nicht unsere Kaffeetafel langweilen mit 14 Personalien und
aber
den Listen
dazu. Aber ich darf euch verraten, der Daniel hatte so einen Spaß gestern an seiner Analyse, dass er gesagt hat, er legt heute nochmal nach. Wir machen gar nicht so viel Nachrichtenblödsinn, sondern er möchte doch das ein oder andere Wort mehr verlieren zu den Themen, die er sich da jetzt auf den Tisch geholt hat. Ja, lassen wir ihn doch ein bisschen sprechen.
Hauptsache, ich finde das Wort wieder, wenn ich es verliere.
Ja, komm, du hast es.
Um es also einfach zu machen, ich habe mir mal eine Dame hier rausgepickt. Dr. Anja Kvetkat hat Martin Sichert vorgestellt, Mitglied also dann in der ständigen Impfkommission, gleichzeitig auch Mitglied im Beirat von Pfizer. Novartis spielt auch eine Rolle. Es gibt ja dann Vernetzung in der Form, dass man an Forschungsprojekten teilnimmt oder dass man Vorträge hält, wofür es ja auch Geld gibt. Und sonstige Verbindungen bei ihr fallen dann die Namen von AstraZeneca, von MSD, von GlaxoSmithKline. Und das setzt sich im Wesentlichen bei den anderen, die jetzt auf dieser Liste der 9 stehen, sofort. Und die Frage ist ja nun, Wie sollen diese Leute denn, wenn Impfen ja gleich Geld bedeutet und zwar ganz viel für die Hersteller, wie sollen diese Leute denn einen Impfvorgang oder einen Impfnotwendigkeit neutral betrachten? Jemand hat es ja mal erwähnt und gesagt, eigentlich müssten diese Leute auf ihren Arztkitteln solche Werbeaufnäher drauf haben, von wem sie alles Geld kriegen, dann wüsste man wenigstens, was es ist, aber sie würden aussehen wie hier Rennanzüge. Du weißt schon, ja, da ist ja, alle Plätze sind belegt. Das Gute wäre nur, dass so mancher vielleicht auf den Gedanken käme, dass es nicht unbedingt der gute Onkel Doktor ist, sondern dass es bezahlte Auftragnehmer sind, die, naja, bestimmte Umstände herstellen oder für die Ergebnisse sorgen, die in diesem Bereich einer Industrie, nichts anderes ist das ja, gebraucht werden.
Naja, wir haben ja jetzt genug, wenn ich einmal noch ein bisschen mitmachen darf, wenn wir schon wieder bei dieser ollen und bei diesem ollen Peak sind.
Peaks.
Eigentlich ist das Ding ja durch, ne? Also ich meine jetzt mal wirklich den Fokus immer noch auf diesen.
Och, ich habe noch ein paar ängstliche Mastenträger, findest du ja immer noch. Ja, ich kann mir da manchmal kaum verkneifen, vorbeigehen zu sagen, machen Sie doch einfach die Glotze aus, dann wird es besser.
Ja, wo ich aber darauf hinaus will, dass ja jetzt genug auch in den Leitmedien kommt. Beispielsweise war zu hören von einer absoluten Impfanhängerin, die jetzt ein Impfpflegefall geworden ist und nun auf dem Kampf zur Gerechtigkeit unterwegs ist. Bei der Berliner Zeitung war, habe ich das gefunden. Dann hatten wir ja diesen Bürgermeister, ja, der nun aufgrund seines Impfschadens eben aufhören muss. Der hat aber, ich glaube, nicht nur für das Impfen plädiert, sondern der war auch ganz aktiv mit einem eigenen Zentrum.
Eigenes Zentrum. Ich glaube, dafür kriegt man ja auch die ein oder andere Mark. Ich meine, nichts ist heute umsonst. Und auch Bill Gates hat ja gesagt, er wolle das 20-fache seines Einsatzes zur Rettung der Welt unter dem Thema Corona zurückkam. Und dieser Bürgermeister hat da ja heftig, also er meint, ich habe die Posts gelesen bei ihm, hat es ja gut gemeint, ihm gesagt, bitte bleiben Sie gesund. Aber
das haben sie alle gesagt.
Das haben sie alle gesagt. Trotzdem war es, glaube ich, ein gutes Geschäft. Nur in diesem besonderen Fall fragt man sich, ja, ob das Karma hier zugeschlagen hat, dass nach dem Versprechen von ganz oben, dass ja alles nebenwirkungsfrei ist, ausgerechnet so jemand einen doch wahrscheinlich schweren Impfschaden davongetragen hat.
Und so richtig weiß man auch nicht, der dänische Top-Politiker, der sich ja mit 52 Jahren nach einer Hirnblutung verabschiedet hat und jetzt im Himmelreich wohnt, was dazu geführt hat. Ja, also man, da kann man jetzt erstmal nur mutmaßen, aber es wird ja vielleicht auch noch über die Leitmedien bekannt werden, obwohl, nee, darüber eher nicht.
Naja, ich bin ja gespannt, wie es bei Lauterbach weitergeht im Rahmen seiner Kriegsgesundheitskampagne jetzt, ob Verbandsmaterial gebraucht wird oder eher nur Abwehrkräfte im Cyberkrieg der digitalen Patientenakte. Ich habe keine Ahnung. Ja, nicht, dass der Russe unsere Patientenakten manipuliert und wir dann deswegen gar nicht wehrfähig sind, weil das Papier ist das Einzige, was hier zählt, in dem Fall das Elektronische.
So, wollen wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung übergehen, weil du dir genug Raum für den ersten Teil schon genommen hast.
Na klar.
Und wollen wir die deutsche Sprache weiter pflegen? Dann bitteschön.
In dieser Woche geht es um unsere liebe Sprache. Gestern war er schon zu Gast bei uns und wir konnten einige Dinge nur anschneiden, wenn es um Historie, Herkunft und, naja, sagen wir, all das geht, was unsere Sprache aus historischer Sicht so bedeutet. Das wollen wir heute fortsetzen unter leicht anderen Perspektiven. Trotzdem ist er wieder heute zu Gast. Wir freuen uns. Schönen guten Morgen, Ernst van Hoffnungsthal.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich.
Gestern ging es noch um Griechisch, Lateinisch, es ging um Sprachräume, es ging um den indoeuropäischen Sprachraum. Wer das gerne nachvollziehen möchte, hört in die Sendung von gestern rein. Heißt auch, das Ganze geht ein bisschen tiefer als nur ein wenig lala. Heute geht's um Dialektik. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass meine Heimat nicht so sehr durchkommt.
Ja, und vor allen Dingen, dass ich dich hier verstehe, denn darüber haben wir gestern gesprochen, dass ja bisweilen nicht mal im eigenen Lande die Menschen sich untereinander verstehen, weil vielleicht der Niedersachse und der Sachse verschiedene Begrifflichkeiten und verschiedene damit auch Bedeutungen in ihrer Sprache haben. Oder nehmen wir den Bayern noch mit rein
und den Preußen Schwaben. Oder so. Ja, die Bayern und Preußen haben ja auch so ein Ding. Also erklär uns mal, warum das so weit auseinandergeht, wenn es doch alles irgendwie aus einer Familie kommt.
Ja, wir können alles außer Hochdeutsch. Kennt ihr ja den Spruch, ja, das ist, glaube ich, aus Württemberg, von den Schwaben, genau. Ja, warum ist das so? Sprache ist etwas vollkommen Lebendiges. Und wenn man sich alleine den Spracherwerb anschaut, ja, geht es immer über das Singen und das Gefühl. Und das Erste, was man positiv erlebt, also ich erlebe es positiv, wenn ich in Bayern bin, ja, diesen Singsang, also im Ruhrgebiet bzw. im Rheinland haben wir das auf eine andere Art, dieses Singsang, im Ruhrgebiet weniger, das ist so ein bisschen fest und klotzig alles. Da fühle ich mich trotzdem wohl, da bin ich groß geworden. Und Rheinland, also ich bin im Übergang groß geworden und kann ich auch. Aber wenn man jetzt mal wirklich in Sachsen irgendwo strandet und das wird einem schnell zu viel, sage ich jetzt mal. Daniel, hör weg, bitte.
Da musst du die Ohren ganz schön putzen.
Es ist eben die, es ist das Gefühl, ja, die Einfühlung der Sprache basiert darauf, dass die Menschen eben das auch fühlen, was sie sagen. Und so wie die Landschaften verschieden sind, ist eben der Dialekt ganz unterschiedlich in seiner Ausformung und Farbigkeit bis hin in die Grammatik, die, wie gesagt, die Schwaben einfach nicht drauf haben, ja, mit bestimmten Fällen. Ist nicht schlimm, wir haben sie trotzdem lieb.
Also, hast du nochmal gerettet, du.
Ich hab's nochmal gerettet, genau. Jedenfalls, die Dialekte gehören eben dazu, was natürlich, wenn wir jetzt mit dem Ausland kommunizieren und da ist jemand Deutschsprachiges dabei, den würden wir schnell überfordern mit Sächsisch oder mit Bayerisch. Da haben wir eben das Glück, dass das Deutsch, das moderne Deutsch, eben eine Zweiteilung erfahren hat. Die eine Seite hat sich durch die sogenannte Kanzleisprache entwickelt, das Schriftdeutsch, das ist eben das Hochsächsische. Und das Niedersächsische ist eben der dort gesprochene Dialekt, die Mundart, die eben sozusagen dann mit der Ausbreitung der Schriftsprache für die gesamten deutschsprachigen Länder, also mehr für den Norddeutschen Bund, dann verbindlich wurden, weil die Österreicher und Schweizer sich da nie dran gehalten haben. Also die, wie heißen sie unten, kommen wir nicht drauf, das ist ja auch ein übergängiges Gebiet, kann ich gerade nicht sagen.
Also wenn du es nicht weißt, gibt es bestimmte Hilfe aus den Kommentarspalten nach der Sendung. Was ja mir gerade so ein bisschen auffällt, weil du hast ja in der Kommunikation mit dem Ausland gesprochen. Ich finde es halt immer sehr, sehr putzig, wenn wir als Deutsche mit unserer sehr variablen und sehr präzisen Sprache so sprechen mit jemandem, der Deutsch nicht oder schlecht versteht, als wäre es ein Kleinkind. Ja? Also das Sätze dann so sich anhören, wie du machen Tür zu und wir dann hoffen, dass derjenige dann weiß, was wir verstehen. Warum ist das so? Hilft das tatsächlich weiter oder ist das einfach nur Blödsinn, den wir verändern sollten?
Also neuere Sprachlerntheorien gehen davon aus, dass wir am besten so lernen, eine Sprache uns so aneignen, dass wir sehr elementar damit umgehen, weil aus dem Bedürfnis der Kommunikation entsteht Sprache, nicht umgekehrt. Also das muss man sich wirklich mal deutlich machen, was das eigentlich aussagt. Ja, zuerst ist das Bedürfnis der Kommunikation da und dann die Sprache. Und wenn ich mit Händen und Füßen irgendeinen Zusammenhang mit Türe auf, Türe zu oder wo ist der nächste Bus, wann fährt er ab, wenn ich das kommunizieren kann, dann bin ich damit, dann erreiche ich ein wesentliches Ziel und helfe auch gern jemandem, der auch so etwas sucht. Also das heißt, Sprache ist immer aus der Notwendigkeit des Handelns entstanden oder entsteht. Ja, das Sprache ist letztlich kein Selbstzweck. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Unterstreichung.
Du hast ja auch angesprochen, dass also in den verschiedenen Dialektregionen, sage ich mal, auch unterschiedlich gefühlt wird. Was bedeutet, Sprache wird eben nicht nur anders gelebt, sondern es steckt eben etwas ganz anderes dahinter. Was will ich damit sagen? Wenn es um denselben Umstand geht, ist es ja eben nicht so, dass in Bayern exakt dasselbe Vokabular nur eben dialektisch ausgesprochen verwendet wird, als zum Beispiel in Sachsen oder eben in Berlin, sondern dass eben alleine schon die Wortwahl und die Schwingung, die mit reingegeben wird, möglicherweise etwas ganz anderes ist in diesen Regionen und dadurch klar wird, dass es eben nur mehr als um das reine Vokabular geht.
Ja, also wenn man es jetzt ganz konkret auf das Bayerisch anspricht, da ist also viel mehr Verbindung zum Schwarzmeerraum zu finden, zum Mittelmeerraum. Wir haben, sagen wir mal, hier in Westfalen, im Rheinland, im nördlichen Rheinland, haben wir eben mehr Verbindung zum skandinavischen Sprachraum. Also das findet sich selbstverständlich noch in den Dialekten wieder. Ja, das ist also jetzt nicht nur, dass die Landschaft sich jetzt einfach naturalistisch in der Sprache wiederfindet, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in einem im Bergigen lebe oder eben am Meer. Das ist sozusagen die eine Seite. Dann, was für ein Handwerk gibt es? Gibt es große Städte? Ja, ist es dörfliches? Ist es provinziell? Der Sprachraum, also das sind natürlich die Hauptfaktoren. Und an den Handelsstraßen entlang musste sich das alles mischen. Und es musste so etwas wie eine Kanzleisprache und auch eine Verkehrssprache geben. Spätestens in dem modernen Preußen, wo man dann eben eine Eisenbahn hatte und eine Zeitplanung, die für ganz Preußen, für ganz Deutschland dann gültig war, sonst hätte man keine Eisenbahn betreiben können oder eben nur unpünktlich, so wie wir es heute machen. Ja.
So macht doch aber Sprache dann eben auch dieses Zuhausegefühl. Also geht es mit, sage mal, Muttersprache Deutsch deutlich weiter, indem ich sage Muttersprache Deutsch-Bayerisch oder Deutsch-Niedersächsisch oder Deutsch-Sächsisch.
Ja, aber da ist dann wirklich auch, ich sage jetzt mal, jeder Einzelne angesprochen und gefordert. Denn wie weit ich jetzt mit der Sprache, die mir ja mehr oder weniger geschenkt wird, ja, von der Familie, von dem Schulumkreis, vom Arbeitsumkreis, wie weit ich das jetzt vertiefe, ist ja ganz und gar meine Sache dann. Und da kann ich auch niemanden anders dann dafür heranziehen, wenn ich mich da nicht vertiefe. Ja, man kann vielleicht sagen, ich habe zu wenig Zeit, aber auch das gilt nicht. Das, was einem wirklich wichtig ist, das wendet man an und vertieft es. Das heißt, Sprache, wir hatten das ja schon, lerne ich natürlich ein Leben lang durch Sprechen und auch durch Lesen und durch ein vertiefendes, ich sag mal, nicht nur Zeitungslesen oder irgendwas Sonstiges, ja, Gebrauchsanleitungen, sondern eben auch durch die Textauswahl. Also wir haben es in der Hand, wie stark wir uns mit dem Geist der Sprache verbinden wollen oder eben auch nicht.
Und welchen störenden Einfluss hat dann eben dieses Denglisch, was jetzt hier konstruiert wird für uns und Einflüsse, die eben noch von außen kommen?
Gut, also überwiegend ist es ein ablenkender Einfluss, aber es gibt eben auch durchaus einige einige Innovationen, die das Zeug haben, eben als Lehnsworte auch zu überstehen. Ja, mhm. Das, also ich sag mal 10% positiv, 90% Ablenkung, wenn man es jetzt mal ganz, ganz grob gegeneinander hält. Ja, mhm. Und Ablenkung wird natürlich erweitert durch Bild, durch Bewegtbild und so weiter. Das heißt, wo ich sehr viele Videos anschauen kann, problemlos, ergibt sich dann gar nicht mehr die Notwendigkeit oder scheinbar ergibt sie sich nicht, selber noch wirklich vertieft zu lesen. Also das ist dann ein Problem des Überangebots.
Ja, vor allen Dingen sehe ich hier noch den Hintergrund, dass, weil wir ja noch aus dem Medienbereich kommen und ein bisschen tiefer gucken können, dass du über das Video und die dort transportierte Sprache in Bild und eben auch in bereits geformter Akustik, viel intensiver auf deine Prägung zugreift, weil wenn du es nur lesen würdest, es ja sehr stark gefärbt wäre durch deine eigene Vorprägung. Also wenn du jetzt einen Text liest und du liest zum Beispiel ein Zitat von einer Romanfigur, dann würdest du es wahrscheinlich erstmal so lesen, wie du selbst dafür geprägt bist, während also das Video zum Beispiel dir eine Figur zeigt und sie dir vorlebt, die gleich ganz andere Färbung mitbringt, die dann auch sehr oder viel intensiver auf dein Ich und deine Wahrnehmung zugreift. Es ist also mit den Medien immer ein sehr, sehr interessanter Vorgang, dass das doch sehr intensiv wirkt und genau diese Entwicklung von Sprache und Kultur und diese Dinge, worüber wir uns weit Gedanken machen, doch deutlich intensiviert.
Da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an. Und zwar, je mehr Videos, je mehr Bewegtbilder und Sprache wir einsetzen in den Medien, desto höher ist die Verantwortung, die die Medien, die auf die Medienschaffenden zurückfällt oder die bei ihnen bleibt. Denn ich kann mit einer netten Stimme, mit Schauspielerei, kann ich den Menschen natürlich Botschaften unterjubeln, ja, im Sinne eben einer Schadenspropaganda, die viel stärker ist, als wenn es nur Text ist. Also das ist die heikle, die dunkle Seite der Sprache. Das Deutsche hat einen gewissen Widerstand dagegen, aber auch der kann gebrochen werden. Ja, wir müssen da nur ein bisschen zurückdenken. Also ich kann in jeder Sprache eine Schadenspropaganda entwickeln und das ist die Verantwortung der beteiligten medial Schaffenden. Und in einer Zeit, wo man vom Staat alimentiert wird, wenn man bestimmte Trigger und bestimmte Fehlinhalte und Lügen transportiert, ist das natürlich ein besonders großes Problem. Ich meine, wir haben das tagesaktuell jetzt gesehen, was das ausmacht, wenn man eben in Kommunikation einfach hineinhört und wenn man das dann vergleicht, wenn man sich selbst die Texte anschaut, ihr wisst, um was es geht, und dann die anschließenden halboffiziellen Kommentare durch die Massenmedien und das vergleicht, dann kommt man aus dem Schmunzeln nicht mehr raus oder man kann auch sagen, die Faust kommt auf den Tisch, weil das ist schon nicht mehr lustig, was wir da erleben.
Ja, das ist ein separates Thema, was vielleicht auch eine ganze Sendung wert wäre, wenn es um das Stichwort Manipulation geht. Aber für diese Sendung wollen wir das nicht auch noch anfassen, denn mein Frühstücksei ist fast aufgebraucht.
Was soll das denn heißen?
Und morgen geht es an dieser Stelle weiter, nämlich mit dem Teilaspekt. Wir bleiben also natürlich bei Sprache mit Ernst von Hoffnungsthal. Aber morgen geht es um Selbstgespräche, das ist mein Lieblingsthema. Das mache ich fast den ganzen Tag.
Dann sag ich mal auf Wiederhören. Bis morgen.
Ja, ich freue mich auf morgen. Alles Gute, liebe Sam und lieber Daniel.
Ach, herrlich. Ernst von Hoffnungsthal. Es ist ein wichtiges Thema. Ich bin gespannt auf die Kommentare in den Spalten in diesen Tagen zu diesem Thema. Aber ich will noch mal auf den Beginn der Sendung zurückschwenken, denn der Lauterbach, der macht mir sehr viel Freude. Wie wäre das, wenn der in diesen Zeiten, ja, das Aufziehen Krieges, wenn der Verteidigungsminister wäre, würde sich das anhören?
Keine Ahnung. Also bitte, damit möchte ich euch heute nicht aus der Sendung gehen lassen. Ich sende wie immer ein Lächeln in die Runde.
Lasst euch bloß nicht für blöd verkaufen. Euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.
Tschüss.